Eine neue Folge Wein mit Freunden, der Sentivini Podcast. Und hier ist das wunderbare Rauschen, was jeder kennt. Und heute zu Gast, mal wieder, sehr schön.
Seit langer Zeit zu zweit mal wieder im Podcast.
Heiser.
Nach tatsächlich der letzten Blackburn-Folge. Ich habe vorher geschaut.
Ja, stellt euch mal vor.
Ewig ist es ja.
Ewig. Ich weiß auch den Folgentitel nicht mehr.
Und wer seid ihr jetzt? Ja. Der?
Ich bin der David.
Ich bin der Memo.
Hi. Hi. Ja.
Und die beiden Herren sind Profis unten in der Wein-Sommelier.
Genau.
In der Weinhandel.
Küche. Handel.
Weinhandel, genau.
Genau. Und die Antonia ist natürlich auch wieder mit dabei.
Und heute auch hier Special Zuhörgast, die Sunny. Wenn du mal kurz Bock hast. Hallo. Hallo.
Hi, hallo.
Keine Ahnung, ob ihr sie gehört habt. Und mit der Sunny natürlich auch, darf nie fehlen, die Luda. Auch auf vier Pfoten. Ellie ist heute nicht am Start, aber dafür ist heute die Luda oder wie ich sie nenne, Ludipoo dabei. Wir sind nämlich eine Hundefirma.
So,
sehr gut. Ja, schön, dass wir alle da sind.
Ja, freut mich sehr.
Ihr seht wieder ganz gut aus. Heute Morgen hätte ich noch nicht mit euch aufgenommen.
Jetzt geht's wieder.
Jetzt geht's
wieder. Topfit.
Wir reden gar nicht drüber, warum.
Nein.
Interessiert auch keinen. Aber ja, jetzt habt ihr wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Und ich habe mir gedacht, damit die Farbe im Gesicht noch ein bisschen besser wird, trinkt man halt mal endlich wieder was Rotes.
Sehr schön.
Jawohl. Wir machen ja keinen, erzähle ich auch immer wieder, keinen Hehl draus, dass wir ein bisschen zeitversetzt aufnehmen. Jetzt habe ich gesagt, ja, jetzt wird das Wetter dann wieder so murkelig, so herbstlich kalt und Dings. Und heute ist halt strahlender Sonnenschein.
Voll
super
geiles
warm.
Wetter.
Murkelig.
Murkelig. So Sonnenfeeling. Aber trotzdem, denke ich mal, wenn die Folge rauskommt, irgendwann wird es schon mal wieder kalt und jetzt geht ja auch die Zeit los. Pilze, Wild, vegan Fleisch ist, Trüffel.
Kürbis.
Kürbis, genau.
Zwetschgen und
dazu
und
passt,
so weiter.
Passt sehr gut Rotwein und wir schnappen uns eigentlich einen zwischenzeitlich mal, glaube ich, bisschen auch mal so in Verruf geraten.
Absolut, also war es schon mal wirklich.
Und mittlerweile aber wieder legendären Chianti-Wein aus der wunderschönen
ja
Toskana.
In diesen schönen, billigen Bastflaschen.
Waren die billig?
Ja, doch, gab es viel billiges.
Immer, ja.
Ist der Ruf dann auch so schlecht geworden irgendwie.
War doch immer noch so ein Stroh drumherum.
Ja, genau.
Ja, ich kenne es halt von den Hollywood-Filmen, ne? So typisch. Wo dann der Chianti einfach serviert wird in.
Stimmt. So, ja. Wenn Sophia Loren
zum Beispiel
irgendwie Spaghetti reinzuzelt.
Ja.
Das waren doch diese Filme. Oder so Adriano.
Eine zu dir die Weißwurst, sie die Pasta.
So, also, da haben wir das auch geklärt, aber auf jeden Fall ja. Es gibt auch tatsächlich, also ich erkläre euch dann später ein bisschen genauer so die Definition der Gebiete des Chianti. Chianti ist auf jeden Fall in dem Fall die Region. Wir haben ja öfter mal Weine, die heißen dann entweder, wenn sie reinsortig sind, wie ihre Rebsorte oder eben wie ein Gebiet, wie jetzt zum Beispiel Valpolicella oder Custosa oder sowas. Und da ist eben auch das Gebiet, das was so heißt. Und jetzt mag der David vielleicht uns mal kurz erzählen, wo dieser Wein, den wir heute haben, herkommt oder wie der Winzer heißt.
Also das Weingut ist Lamole di Lamole aus dem besagten Ort Lamole. Also es ist ein auch sehr berühmter Ort. Wir sind hier wirklich schon fast auf 350 bis 700 Höhenmetern, was mit eines der höchstgelegenen Weingüter im ganzen Chianti Classico ist.
Mhm.
Wirklich, also 50 Hektar groß, was jetzt auch nicht wirklich viel ist, muss man sagen. Ist 1974 gegründet worden. Sie machen circa 250.000 Flaschen, was schon wiederum wirklich viel ist. Und ja, komplett biodynamisch und ich habe richtig Bock drauf.
Aha, sehr gut. Ja, Gemeinde Greve habe ich noch gelesen.
Genau.
Und genau, biozertifizierter Weinbau ist aber gar nicht mehr, ihr wisst es besser als wir, so in dem Privatkunden-Direktkontakt wird viel, also ist es den Leuten wichtig, ist Bio bei Wein gerade noch ein Ding?
Immer mehr.
Echt?
Ja,
wieder?
Ja, es kommt ja wieder tatsächlich.
Aber es war eine Zeit lang, hat es keinen mehr interessiert. Im Gegenteil, Bio-Wein war eine Zeit lang,
auch,
genau.
Ja. Absolut.
Weil es aber hieß, es Bio-Wein schmeckt nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mit diesem ganzen bewusster Trinken, auch Sachen, die jetzt nicht ganz so viel Alkohol haben, das würde jetzt gerade auch wieder mehr alkoholfreie Weine.
Och,
und ich glaube, im Zuge des Ganzen,
auch wenn man sich überlegt,
so
wenn wir
Bio
aufs
mit
VDP mal ganz kurz in Deutschland schauen, sind 60% aller Winzer mittlerweile grün oder in Umstellung. Also es geht schon der Trend absolut dahin, ja.
Ich meine, ich finde es super, wollen wir nicht drüber reden. Ich bin auch tatsächlich jemand, der beim Einkaufen da schon ein bisschen Wert drauf legt, wo kommt mein Obst und Gemüse her und so. Und also Bio.
Und ich finde, gerade bei Obst und Gemüse schmeckst du wirklich manchmal einen sehr intensiven Unterschied.
100%. Ja? Und es, auch wenn es da nicht so hübsch aussieht, aber das weiß man ja mittlerweile auch, dass jetzt Bioqualität oder vom Land oder vom Acker oder vom Baum runter, schaut halt nicht alles gleich aus.
Aber das ist ja eigentlich schon fast ein Qualitätsmerkmal. Ja, voll,
absolut. Ja, je lustiger und verschnorkelter irgendwie eine Karotte
ausschaut. Ich
kaufe
auch lieber eine krumme Gurke als eine gerade Gurke, weil die bleibt eh immer liegen. Oh. Egal ob Bio oder nicht.
Nee, aber ja, finde ich interessant, weil wie gesagt, ich weiß, dass Bio eine Zeit lang eher sogar so war, dass ich die Leute gehört habe, die gesagt haben, ah nee, Bio, habe ich keinen Bock, will ich nicht.
Gab es auch eine Phase, 100%. Ja.
Schon, gell?
Ja, die war auch relativ lang, aber…
Ja, voll, aber auch, weil es halt, ich glaube, es war auch schon mal wirklich deutlich teurer, oder?
Bio?
Ich glaube, dass sich da ein bisschen was getan hat, dadurch, vermutlich, dass jetzt mehr Betriebe einfach biologisch sind.
Müsste ich jetzt gegeneinander so ein bisschen alles vergleichen. Das
ist einfach nur gefühlte Wahrheit, aber…
Magst du mal dem David die Flasche
Bio-Wein? Darf ich aufmachen?
Ja, natürlich.
Bitteschön.
Genau, dann kannst du mal die Flasche aufmachen und ich würde euch in der Zwischenzeit jetzt mal kurz so ein bisschen erklären, was das Chianti-Gebiet umfasst. Mhm. Also es gibt Chianti ohne alles, also ohne The Original Jarjara, haben wir lange nicht mehr gesagt.
Ja,
DOC oder DOCG. Nochmal zur Wiederholung, das heißt Denominazione Origine Controllata und wenn noch ein G mit dran ist, ist es Controllata e Garantita. Ist dann die höchste Qualitätsauszeichnung. Gianluca, sagst nochmal, wie viel Prozent in Italien ist DOCG?
Was, das ist 12, was waren das? 5%?
4.
4.
5. Nein, es sind 5.
4.
5. Genau, obwohl wir jetzt gerade sehr freudig erfahren haben, dass es ein neues DOCG in Kalabrien gibt, gell? Das ist ja auch ganz selten, dass neue DOCG-Gebiete definiert werden. Jedenfalls geht das gesamte Chianti-Gebiet im Prinzip einmal quer durch die Mitteltoskana durch sozusagen. Und es gibt eben das Chianti DOCG, Florenz, Siena, Arezzo, Pisa bis Prato. Und dann gibt es eben die gewissen Unterzonen. Und da ist eigentlich so die wichtigste, die Chianti Classico DOCG. Jetzt habe ich kurz eine Frage in die Runde, wer auch immer antworten will. Wisst ihr noch, was in Italien der Begriff Classico bedeutet?
Ich bin raus. Das ist das Kerngebiet oder das Ursprungsgebiet, wo es angefangen hat.
Genau, richtig. Also das ist quasi die ursprüngliche Zone. Also es gibt eben immer irgendwo Täler, wo mal angefangen wurde und das sind dann diese Classico-Gebiete und dann konnte man die ausweiten. Da kamen dann eben auch bei Chianti dann so Regionen dazu. Ich nenne jetzt mal nur die wichtigsten. Das sind, glaube ich, 7 Zonen, aber so die Colli Senesi, glaube ich, hat man schon mal gehört.
Sehr berühmt auch, ja.
Genau.
Liest man oder, auch öfters mal auf der Flasche.
Ja, die Fiorentini ist auch relativ bekannt. Chianti Rufina habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört.
Ich glaube, ich hatten wir auch mal.
Kann sein.
Irgendwie die Rufina, die war auf alle Fälle mal mit dabei.
Mhm. Kann sein, ja.
Und wir haben auch einen von Vetrici unten, einen ja, Rufina genau. Aus dem Gebiet. Mhm. Genau.
Und es ist halt einfach ein bisschen immer von den Lagen unterschiedlich, von den Macharten. Und ich glaube aber, dass beim Chianti Classico muss es laut Konsortium mindestens 80% Sangiovese sein.
Ja, genau. Und beim Chianti DOCG sind es mindestens 70.
Aha, wow. Schau, sehr gut. Und da sind wir auch schon gleich bei der Rebsorte, Hauptrebsorte in der Toskana.
Sangiovese.
Wo gibt es Sangiovese noch?
Bei Bonello zum Beispiel, ist wahrscheinlich auch genau. Ein ganz bekanntes Beispiel, wo es viel vorkommt.
Montalcino.
Auch in den Abruzzen teilweise.
Genau, Morellino.
Morellino, Di Scanzano. Ja. Und das ist interessant, es gibt einen Rosso di Montalcino und einen Brunello di Montalcino. Da genau. Ist dann einfach auch nur wieder die
Lager.
Die Qualität und so weiter, aber das ist auch Sangiovese oder wo ist auch gerne mal Sangiovese? Darf bei den Supertoskanern, darf da Sangiovese mit rein? Teilweise, ja,
natürlich,
gell?
Natürlich, da darf ja
alles
rein. Das ist ja Landwein im Grunde genommen.
Da kann deswegen. Jeder machen, was er will und dann wird die Flasche hinterher für 250 Euro verkauft. So funktioniert es.
Genau. Schön so. Mit den französischen Rebsorten.
So, aber wir haben hier, wer möchte von euch kurz was über die Sangiovese-Traube erzählen, so ein paar Merkmale?
Das übernehme ich. Grundsätzlich bei Sangiovese ist es ja so, dass es eine sehr dunkelschalige Beere ist, die aber eigentlich einen relativ hellen Wein hervorbringt. Also die hat so eine blau-schwarze Schale.
Mhm.
Ist eine relativ dickhäutige Beere.
Wie erklärst du dir das, dass die helle Weine hervorbringt, wenn sie eine dunkle Schale hat? Wissen wir nicht, gell?
Weiß ich nicht. Kann ich dir auch nicht erklären.
Müssen wir mal auf
mich auch interessieren, aber das ist wahrscheinlich wirklich einfach nur Maischestandzeit, oder? Also Farbextraktion aus den Schalen einfach.
Vermutlich,
weil anders kannst du ja nicht steuern.
Wobei, also ihr habt ja schon eingeschenkt, wir haben ja hier einen sehr farbtiefen Wein.
Finde ich auch.
Was aber auch daran liegen könnte, dass?
Das kommt durchs Holz auch, muss man schon auch sagen. Teilweise.
Und die Rebsorten, die noch mit reinkommen.
Genau, richtig. Genau. Und die sind?
Melon und Cabernet.
Also internationale Rebsorten.
Eigentlich auch nicht unbedingt oft so bei Chianti, oder?
Glaub nicht, nee.
Weißt du, von ganz uralt Wissen, dass Colorino gern genommen wurde? Das macht kein Mensch mehr heutzutage.
Mazzuelo gibt's auch.
Genau.
Mazzuelo. Das klingt eher wie eine spanische.
Ja, tut mir leid, das war bildlich. So, ja.
Das klingt eher wie eine spanische Rebsorte. Aber finde ich auch spannend, ja. Und das war ja das, ich habe ja bei meiner WSET-Ausbildung, und das launche ich jetzt hier zum ersten Mal öffentlich im Podcast, hatte ich ja einen Lehrer, der immer ziemlich über italienische Weine abgehatet hat.
Oh.
Und den kennt ihr auch. Und genau, und da habe ich mich ja mal auf die Diskussion eingelassen, und da hat er ja mal gesagt, ja, die Italiener machen auch nur gute Weine, wenn sie halt internationale Rebsorten wie Cabernet oder Merlot mit reinmischen. Ist natürlich aber Quatsch.
Absoluter Bullshit.
Ja, also, komplett über einen Kamm geschert.
Nochmal, genau, also das war jetzt wirklich, da habe ich mich ja dann auch
Hörst du das?
Auf ein paar Diskussionen eingelassen, aber da habe ich mir dann gedacht, nee, ist ja wurscht, aber trotzdem ist es ja auch okay.
Also bei dem Wein noch ganz kurz dazu gesagt, ist beim Holzausbau, dass der Sangiovese wirklich im riesengroßen Fass reift, also in so einem Flieder, in einem großen 1200 Liter Fass, mhm. aber die Cabernet- und Merlot-Geschichte wird halt wirklich im Barrique ausgebaut. Es gibt natürlich nochmal ein bisschen mehr Bums, mehr Kraft
mhm.
und mehr Intensität. Somit ist der Sangiovese eher ein bisschen abgemildert durchs große Holz
mhm.
und genau, der Cabernet und Merlot, deswegen haben die auch relativ intensive Noten, finde ich, ja, die man schon rausriecht.
So. Intensiv, aber wahrscheinlich auch ein bisschen geschmeidiger, weil Sangiovese ja immer doch relativ viel Säure und Tannin mitbringen kann.
Mhm.
Also Moredino zum Beispiel ist ja einfach eine Tanninbombe.
Mhm.
Wobei beim Chianti oft halt so ein bisschen schmeichelndere dabei sind. Die haben schon ja. eine Struktur, die haben auch schon Tannin, aber es ist nicht so
Trinken ja auch die Italiener am liebsten Moredino. Also. Die trinken ja kein Chianti in der Regel.
Nö. Vermutlich, ja. Also die intensiven Aromen, würde ich mal sagen, die springen einem ins ja. Gesicht, wenn man die Nase reinhält. Gianluca, magst du mal mit der Sensorik starten?
Ich habe schon reingerochen, und ich muss auch sagen, oder es erinnert mich an auch an irgendein Parfum, mhm. aber ich kann mich nicht erinnern an was.
Ja, doch, ich kann das schon sagen.
Weil es ist sowas, nicht putrig, aber es ist sowas spitziges.
Doch,
also ich kann es nicht, ich weiß nicht woher, ich kann es nicht sagen, aber mir kommt es bekannt vor, als hätte ich es schon mal an einer Haut sogar gerochen.
Findest du nicht, dass der so ein bisschen dieses Sandelholz hat? So dieses, nicht so extrem wie ein, aber sowas, ich kann es dir nicht richtig beschreiben.
Sandelholz.
Ein parfümiertes Veilchen auf jeden Fall.
Veilchen, voll
das. Volle Pulle.
So, und das war das, was ich dir gerade sagen wollte.
Veilchen.
Ja, und wann riecht man denn schon mal wirklich an Veilchen? Das muss man ja fairerweise den Leuten zugestehen. Ja.
Schwierig.
Also schwierig.
In der Parfümerie.
Mit Tee bitte.
Also, aber da ist Vollgasfeilchen. Also ich habe mir auch genau das gedacht, wenn du jetzt nicht die Gelegenheit hast, mal an einem Veilchen zu riechen oder an so einem Aromenset, es ist schon floral.
Ja.
Es kann vielleicht, könnte so auch so ein bisschen fliedermäßig irgendwie so in die Richtung, wenn man Total. Jetzt nicht so genau vor Augen hat. Weil ich hatte interessanterweise, ich war am Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen und hatte sehr weinaffine Leute, die der Bräutigam, glaube ich, schon so ein bisschen bewusst auch zu mir gesetzt hat. Und die haben auch gesagt, ja, das ist immer so schwierig, dieses Reinriechen und Sachen erkennen beziehungsweise benennen. Und das haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Wenn ich dann zu dir sage, Gianluca, denk mal an,
ja, ja.
dann kann ich dir aber nicht irgendwas einsetzen, was absolut gar nicht da ist, mhm. sondern ich kann dich ja auch nur auf die Fährte führen, an was erinnert es dich. Da haben wir auch mal drüber gesprochen, das sind diese Aromenverbindungen, die tatsächlich gleich sind. Das sind bestimmte, es ist auch wieder sehr Biochemie-Knowledge, aber das sind halt so wirklich Aromenverbindungen, die da auch ähnlich sind. Also traut euch da immer wieder ran, riecht an anderen Sachen. Aber der bietet auch noch sehr viel anderes an, was ja, zum Beispiel.
Doch so kleine dunkle Beeren, so mhm. Blaubeere finde ich ganz, weißt du, so die, wenn du so frische Blaubeeren hast, das hat schon einen sehr eigenen Geruch.
Ich bin auch bei Brombeere, mhm. aber.
Und Kirsche, dunkle Kirsche.
Schattenmorelle, so ja.
So Kirsche ist ja auch, glaube ich, so ein typisches Aroma von der Sangiovese.
So saftige Kirsche ist beim Chianti immer da, ja.
Was sagst du noch, Gianluca?
Ich tue mich echt schwer diesmal bei dem Wein, ja.
Er hat viel Wumms, der hat viel Alkohol, daran musst du dich jetzt wieder gewöhnen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Weiß und Sprutz gemacht.
Das ist auch der Grund.
Und jetzt, du denkst aber dran, was der Kossi ja auch neulich wieder mal erzählt hat, dass man Alkohol nur auf einer Nasenlochseite riecht. Das kannst du jetzt bei dem mal wieder üben. Zu gucken, auf welcher Seite bitzelt's und auf welcher Seite nicht, weil da riechst du dann ein bisschen besser die Aromen. Er hat schon würzige Komponenten.
Ja, total Pfeffer auch.
Ne?
Ja, also, genau. Finde ich auch. Also ich finde auch, dass er im Mund dann nochmal ganz anders ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon ja. so weit wart.
Jetzt
ich
schon. Stoß nochmal an, schön, dass ihr mal wieder dabei seid.
Zum Wohl. Chin Chin.
So,
zum Wohl.
Sehr gut.
Zum Wohl.
Dann.
Also Mund total Cassis auch, ne? Cassis, also wirklich so und Pfeffer und schön würzig.
Ich finde, das Würzige ist auf alle Fälle da.
Das ist schon sehr gut.
Dominanter, ja.
Also, und das ist ja jetzt, Entschuldigung, wenn ich da mal kurz vorgreife und ich hoffe, das ist ja jetzt keine Reserva oder sowas. Wir haben ja verschiedene von denen. Ist aber auch nicht die absolute Basis, oder?
Das ist der einzigste in der Tat, der wo jetzt noch küvettiert wird. Ne? Mhm. Der Rest vom ganzen Weingut ist jetzt mittlerweile komplett seit Jahrgang 22 umgestiegen auf 100% Sangiovese. Und was wirklich auch diesen speziellen Stellenwert von dem Weingut nochmal zeigt, dass sie wirklich kompromisslos sagen, okay, wir wollen wirklich nur Terroir, wir wollen die einheimische Rebsorte zu 100% im Wein haben. Und hier geben sie halt noch so ein bisschen, ja, was Rundes, Weiches mit durch Cabernet und Merlot, das halt ein bisschen zugänglicher ist. Aber es gibt noch den Due Alme von dem Weingut und wir haben noch die ganz großen Geschichten.
Due Lame.
Echt?
Jesus, ja.
Salme hier.
Jesus.
Da gibt es gar Sünde, oder?
Genau, Due Alme. Zwei Almen, Due Alme.
Aber ich finde, der schmiegt sich auch so ganz angenehm an. Weißt du, der hat schon eine Struktur, ein Tannin und auch dieses Pfeffrige, das kommt alles auch im Mund noch durch. Aber ich finde, dass der trotzdem nicht
der will total
super
gefallen.
Störend ist.
Nee, überhaupt nicht.
Was will der?
Nicht, der will nicht, der will gefallen. Der möchte, okay. Der will nichts von dir. Der will dir einfach nur gefallen, dieser auch? Wein. Super. Ein sogenannter Ruffiano, ein Schmeichler.
Oh.
Ja, schön. Ja.
Weil Wumms hat er nämlich schon, der Gianluca hat den Alkohol noch nicht gesehen, glaube ich, deswegen challengen wir dich mal
ihn
kurz.
Auch noch hier.
Eine Challenge.
Also ich weiß allgemein, dass Chianti ja meistens schon sehr vom Prozentsatz sehr oben ist, deswegen würde ich dem jetzt schon so eine gute 14 auf alle Fälle geben. Höher oder runter?
Ja, 14,5, oder?
14,5, ja.
Ja, kann man machen.
Sehr geil übrigens auch der Grospoli von La Mole. Der ist ein Chianti Classico Gran Selezione von 2019. Könnt ihr auch mal versuchen. Da muss man dann schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber das wäre jetzt auch mal wieder was so, wo man sagt, nehmt euch mal ein paar und macht die nebeneinander auf, wenn ihr da Bock drauf habt, um einfach mal so auch die Unterschiede zu sehen.
Ja, voll auch zu einem geilen Essen so als Begleitung, das funktioniert mega gut.
Was sich da nochmal tut. Verschiedene Jahrgänge gegeneinander vergleichen ist natürlich wieder ein bisschen auch unfair, aber...
Und auch jetzt Herbst, Winter, der kommt ja eigentlich leider auch wieder und da finde ich passt das auch perfekt, so ein Chianti, oder? So ein Rotwein, so ein
schöner. Den kann man natürlich auch perfekt bei uns in der Vinothek kaufen. Und wenn man dazu sagt, dass man uns hört, Wein mit Freunden, dann kriegt man auch noch 10%.
Okay, wunderbar.
Sehr gut. Alles klaro. So, jetzt habe ich gleich noch eine Frage an euch. Beziehungsweise an dich, Gianluca, weil du bist ja so mein Designmensch. Wie gefällt dir das Flaschendesign denn? Weil wir haben ja sind ein Hörmedium. Wie beschreibst du denn die Flasche?
Ich würde ihn schon passend zu einem Chianti beschreiben. Es ist sehr hochwertig, so ein bisschen historisch, auch mit diesem, ja, Gewölbe vielleicht, kann man das so sagen, von so einer Kirche oder von einem Schloss. Wenn man so im Innenraum ist, ist ja oben auch immer dieser Stuck dann der schöne. Das hat man dann schon sehr drauf mit einem superschönen Nachtblau. Also der macht schon was her im Regal.
Sieht elegant aus, ja.
Schickes Blau. Das Blau ist tatsächlich sehr schön. Die anderen Etiketten sind, glaube ich, alle eher in so ein bisschen Brauntönen. Aha,
aber
der Cossi.
Was es mir aufgefallen ist, vielleicht weiß es sogar auch der Cossi, da ist aber ein Hahn drauf.
So ein schwarzer Hahn, ja. Cossi, servus.
Ist das Wappen?
Schön, dass du auch kurz vorbeischaust.
Leider mal beim Mikro.
Magst du uns mal kurz um den schwarzen Hahn auf der Flasche, ob du uns sagen kannst, was es damit auf sich hat? Flasche steht neben dir.
Erstmal vielleicht vorweg, wenn das Memos Kopfhörer ist, du hörst ja gar nichts. Also der ist ja so gut wie aus.
Ist uns aufgefallen, ja.
Schwarzer Hahn?
Ja.
Chianti Classico.
Mhm.
Das ist das Konsortium Chianti Classico, das heißt, es sind ganz viele alte weiße Männer aus dieser Region, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wenn du das ganze Chianti Classico nennen möchtest, musst du solche und solche Kriterien erfüllen. Also eigentlich etwas Schönes, so Genossenschaftsprinzip. Und ganz witzig, dieser schwarze Hahn ist italienischer Il Gallo Nero, also wortwörtlich übersetzt. Und das ist mittlerweile verboten, weil es gibt ein kalifornisches Weingut, gegründet von Italienern, die ausgewandert sind. Und die haben sich einfach mal ganz easy diesen Begriff geschützt. In Zusammenhang mit Wein dürfen sie das Wort Gallo Nero nicht mehr verwenden. Im
also
Chianti.
Der Hahn darf noch drauf sein, das ist aber für das Classico-Gebiet nur, gell?
Ja.
Nicht für das Chianti DOCG, sondern nur Chianti Classico.
Ja.
Aber sie dürfen nicht mehr Gallo Nero drunter schreiben.
Genau.
Darf ich dich was Blödes fragen?
Ich habe schon mal
irgendwas getrunken. Nein, das mache ich nicht. Da klingelt irgendwas bei mir mit Masut Tarif. Heißen die nicht auch Gallo?
Genau, Weil die Massuter Rive.
Es ist dasselbe Weingut.
Genau dasselbe.
Was
Nein,
für Sackgänger. Das,
die Familie von Massuter Rive heißt ja Familie Gallo.
Ja, eben.
Und,
siehst du, habe ich mich doch richtig
erinnert. Aber nicht Gallo aus den USA.
Bitte?
Aber nicht die Gallos aus den USA, oder?
Ja, doch, eben.
Nein,
schon.
Aber auch diese Gallos aus den USA sind dafür verantwortlich, dass die Familie Gallo ihren Wein nicht Gallo oder ihr Weingut nicht Gallo nennen
genau,
darf.
Genau, das meine ich ja.
Wegen der gleichen
ja.
Unterlassung.
Also bitte, deswegen meine ich ja Sackgänger. Also Sackgänger des 2025 ist für mich also Familie Gallo, die in Amerika jedem auf die Nerven geht, der irgendwas mit Gallo zu tun hat.
Genau.
Bei einem ganzen Konsortium. Also ich meine, es ist die eine Sache, einem Weingut irgendwie einen Namen
Fabrizio
abzusprechen.
Gallo, ja.
Genau, aber die andere Sache ist ja quasi einem ganzen Gebiet.
Die dürfen
ein
ja nie
Symbol.
Wieder nach Italien einreisen, oder?
Nee, das will ich hoffen, ja. Dass sie ein Einreiseverbot
Richtige
haben.
Richtige Piep.
Ja, genau. Ja, danke.
Piep, piep, piep.
Ja, geil. Danke für diese kurze
ja,
Anekdote.
Ich viel Spaß noch. Ich muss leider weiter.
Dankeschön. Ja, schade. Aber viel Spaß schon mal bei allem, was du so die nächsten zwei Wochen machst. Und dann,
habt ihr gesagt, was ich mache?
Nein.
Nee. Dann ich mach was. Bis bald.
Tschüss.
Sehr schön.
Tschüss.
Memo? Ah ja, stimmt. Eigentlich hier, wenn die Folge rauskommt, läuft natürlich die Wiesn schon, aber das, da machen wir jetzt keinen Impro. Aber das wisst ihr ja eigentlich vom letzten Jahr noch, als wir im Paulaner Festzelt eine Folge aufgenommen haben bei der Ramona Pongratz, dass der Kossi da auch zugegen war im Zelt, ohne aber wirklich nennenswert lang mit uns die Zeit zu haben aufzunehmen. Deswegen könnt ihr euch ja vorstellen, wo ihr ihn treffen könnt auf der Wiesn, den Kossi. Genau. Aber zurück zum Thema. Wir trinken Wein, wir trinken kein Bier. Deswegen Gianluca. Was, wenn wir Wein trinken,
trinken
was
wir
essen
immer
wir denn, während alle anderen jetzt gerade irgendwie wieder wahrscheinlich wie viel 6 Millionen Händel essen? Was,
Ochsen,
was essen wir?
Schokofrüchte.
Denn zu
Banane oder Erdbeere?
Beides. Wieso muss ich mich entscheiden?
Ich frage ja bloß.
Ich nehme auch gern Weiß und Vollmilch.
Und ich nichts esse, sondern wieder todesmutig irgendwelche Freefalls fahre,
Stimmt.
wenn ich einem Teechen habe, die ich sonst niemals in meinem ganzen Leben fahren würde. Aber dieses Jahr konzentrieren wir uns, wie gesagt, voll auf den Wein. Und was essen wir denn zu diesem schönen Wein?
Also wir reisen ja sowieso sensorisch mal in die Toskana. Wunder, wunder, wunderschöne Gegend. Macht man auch sehr gerne Urlaub. Gerade wir auch, wir Deutschen. So finde ich, glaube ich, so die Alternative zum Norden dann. Ist der nächste Start Toskana.
Zählt die Toskana schon zu Mittelitalien mehr, oder?
Für mich ja. Also ich finde, Rom ist ja
schon
nochmal südlicher und Florenz ist für mich so die Mitte.
Aber man merkt doch immer sofort, wenn man da angekommen ist, ihr seid ja auch sicher schon mit der Autobahn mal ein bisschen weitergefahren. Mhm. Ja, das und es wird aber, als würdest du durch eine Postkarte fahren. Du fährst diese Autobahn lang und überall sind so kleine Burgen, alte und so ein bisschen zerfallene Sachen. Und
das stimmt.
Die Landschaft ist schon sehr, sehr romantisch.
Du merkst schon, wo du bist, wenn du da durchfährst.
Ja, und die Gegend ist auf alle Fälle sehr bekannt natürlich für Olivenöl, für Gemüse, ganz klar, für Hülsenfrüchte, für Brot und viel Fleisch wird dort auch gegessen. Mhm. Viele kennen es wahrscheinlich auch oder haben es schon mal gehört. Bistecca alla Fiorentina ist ja auch sehr, sehr bekannt
Vogelwild.
In dieser Gegend. Ne? Es ist dick geschnittenes, gegrilltes T-Bone Steak eigentlich vom Rind.
Ah.
Ja.
Yum, 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 yum.
Kennt ihr?
Ja.
Und fast eigentlich Mut quasi noch, wenn man es auf den Teller kriegt, oder? Das ist was, was mal blutig ist.
Ja, meistens.
Oder ist
schon.
Es auch Geschmackssache?
Es ist ein Riesenstück. Mhm. Also da bekommst du nicht so ein kleines
Stimmt.
Filet, sondern du kriegst da wirklich einen Teller voll.
Das ist
ja
schon
Aber es schmeckt schon wunderbar.
So, wenn wir ja oft in der Aromatik vom Wein über fleischige Aromen reden, die hat der, finde ich.
Voll.
Und saftig, so dieses saftig-fleischig könnte ich mir da wirklich gut vorstellen, zu so einer Bistecca.
Der Alkoholgrad passt auch. Also.
Ja, das stimmt. Ja,
also und, kann schön dagegen halten.
Ja, genau. Und ich würde den Wein eigentlich mal zu einem schönen Fleisch dazu nehmen und dazu ganz typisch Panzanella dazu machen. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr das
Nein.
schon mal gehört?
Nein, das kenne ich nicht.
Ich habe es mal gehört, aber ich habe es vergessen.
Und zwar ist es eigentlich ein Brotsalat, klassisch mit Tomaten.
Bitte dann.
Oh. Macht der Memo gerade jeden Tag.
Der Memo isst seit zwei Wochen jeden Tag Brotsalat.
Ja, ich mache Brotsalat-Diät.
Echt? Aha. Und das Brot ist aber nicht salzig, es darf ohne Salz, es muss ohne Salz sein.
Okay, nee, ich habe so gebackenes Brot und das hältst du ganz kurz unter den Wasserhahn und dann kannst du das so auseinanderfieseln.
Genau so läuft's.
Okay,
und so
das heißt
so
ganz im
Salat
Süden
gemacht.
Tatsächlich Aquasale.
Ah, okay,
ich kenne das auch nur unter dem Namen, deswegen.
Und ohne Salz und es wird dann angefeuchtet sozusagen, gedrückt und dann kannst du das eigentlich nach Belieben mixen mit deinem Gemüse, Obst, was auch immer. Aber klassisch wäre natürlich Tomate, Gurke, Zwiebel, Basilikum schön und Olivenöl.
Wow,
das einfach dazu
ja
kombinieren, finde ich, die Mischung macht Spaß.
Boah, ich google das hier gerade mal nebenbei.
Sieht auch sehr gut aus, wenn man es mit schönen farblichen Tomaten zum Beispiel anrichtet. Es gibt ja eh schon dunkle Tomaten, schwarze, rote, orangene, gelbe. Also man kann da richtig viel machen.
Schmeckt doch mega gut.
Ich durfte da ein bisschen was probieren bei Memo neulich. Und ich sehe hier, das toskanische Brot heißt Pane Schocco. Mhm. Das finde ich auch lustig, weil Il Schocco ist ja eigentlich, oder Lo Schocco sagt man dann, ist ja ein bisschen... Einer, der ein bisschen ein
Ballaballa.
Ein bisschen Ballaballa ist, ja genau, der Schocco. Oder wenn man sagt zu Kindern, so non fate lo Schocco, also sei jetzt hier nicht so überalbern.
Der Kasperl.
Der Kasperl, genau. Kasperl. Ja, sehr süß. Aha, oder natürlich.
Aber auch, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt irgendwie nicht salzig, man kann ihn auch super kombinieren, einfach zu ganz guten Canduccini.
Ah, ja.
Oh ja.
Klassiker. Wobei man den natürlich klassisch in der Toskana, was gibt es auch aus diesem Gebiet zu Cantucci? Vinsanto.
Immer.
Haben
die
wir
süße Variante, ja.
Haben wir Vinsanto?
Selbstverständlich, ja.
Rebsorte? Ist auch Sangiovese? Na, muss ja was Weißes sein, oder?
Boah, das ist eine sehr gute Frage.
Das ist eine verdammt gute Frage, ja.
Wie geil, dass der David nicht vorhin noch zu mir gesagt hat, hey, hau hier heute nicht wieder so fiese Fragen raus, weil ich natürlich immer jedes Mal versuche, meine Schlaumeier-Kollegen ein bisschen aus der Reserve zu locken und zu schauen, wo noch die kleinen Lücken sind. Mhm. Die haben wir ja durchaus auch als Sommeliers. Genau, dann gucken wir doch nebenbei mal kurz nach. Es gibt es nämlich nicht nur in der Toskana, sondern auch Marken Umbrien, Emilia Romagna und tatsächlich auch im Veneto. Aber ich glaube, so der klassische Vinsanto
ist
schon aus der Toskana. Und sehr interessant, der lagert oft 12, 13 Jahre.
Ewig.
Also der Vinsanto muss wirklich relativ...
Wir haben auch einen unten von Villa Vetrice, der ist 2006 Jahrgang aktuell.
Ja.
Aha.
Das ist auch der aktuelle und der hat so eine richtig dunkel Bernsteinfarbe.
So, jetzt haben wir schon wieder Trebbiano und Malvasia.
Ja.
Ja.
Immer? Also, in jedem?
Nö, wahrscheinlich nicht, aber es meistens. Also unter Verwendung von... Aha, es gibt aber tatsächlich aus Sangiovese eine roséfarbene Variante, aber die kennen wir, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls, das ist schon geil. Das ist schon, wenn du so am Schluss, ist natürlich babsüß, brauchen wir nicht
drüber reden. Aber da geht es ja nur um die Kombination.
Aber da geht es ja auch so ein kleines Glas als Kombination zum Essen, das ist halt geil.
Ah, es gibt im Veneto auch Passito, der hat nicht diese langen Reifezeiten wie Vinsanto. Vinsanto ist der heilige Wein, ja quasi wörtlich übersetzt. Das ist schon nochmal was anderes, aber so... Dann so mit diesem Sprisolona, also dieser Bröselkuchen und dazu so ein Süßwein. Das ist schon lässig, das müsst ihr schon mal probieren. Also da
das
hat
darfst
die Toskana,
uns gerne nächste Woche mitbringen, damit wir das mal probieren können.
Das mache ich, wenn ich das hier irgendwo finde. Ich habe hier Sprisolona, glaube ich, müsste ich wahrscheinlich in irgendeinen italienischen Fachmarkt mal gehen, weil wird ja schon so abgepackt, dass er sich auch lange hält.
Ich kenne das nicht.
Aber haben wir im Vinsanto?
Ja.
Ja.
Ja. Von Villa Vetrice aus dem Jahrgang 2006.
Hast du gerade gesagt, ja, ich weiß. Ihr wisst ja, ich höre nicht immer so ganz zu, wenn ich was nebenbei...
Rebsorten.
Jedenfalls wollte ich euch sagen, ich sehe dazu auch sehr gut Käse.
Ja.
Zu diesem Wein. Käse geht ja immer zu so einem Wein. Und da gibt es ja auch...
Käse.
Genau, und da gibt es ja auch Pecorino Toscano. Also es gibt ja ein Pecorino auch. Hattest du nicht auch Pecorino aus hier, wo wart ihr? In Kampanien?
Ja, aber das ist nicht so richtig Pecorino. Das ist auch so ein Ziegenschaf, aber so ein bisschen weicher.
Ziegenschaf. Wer kennt es nicht? Das berühmte Hybrid.
Scamorza würde auch passen wahrscheinlich.
Scamorza würde auch passen. Vor allen Dingen, wenn er geräuchert ist.
Geräucherten.
Scamorza. Das gibt es mittlerweile übrigens bei Rewe. Habe ich schon jetzt ganz oft Scamorza Fumicata gesehen, also geräuchert.
Geil ist eigentlich der Wein, also der hat eine
Länge.
Der
ist Wahnsinn.
Der hat eine Länge hinten raus, also das ist schon echt gut.
Ja, der ist schon sehr, sehr gut. Also muss man wirklich sagen, wo liegt man denn da jetzt preislich?
Red jemand oder sage ich es einfach?
Ach so, Gianluca.
Chianti, ich würde den jetzt auf 24,90 schätzen.
Boah, ist gut geschätzt. Also rein von der Qualität würde ich sagen, kommt das auf jeden Fall hin. Er ist ein bisschen günstiger. Bei uns kostet er 19,50.
Wahnsinn.
Na dann.
Ja.
Plus dann, hier, kannst du gerne nochmal sagen.
10% für jeden, der das bestimmte, den Satz sagt. Wein mit Freunden.
Ja, genau.
Also ganz kurz dazu noch, wir müssen den online leider auch ein bisschen höherpreisiger verkaufen, weil es vom Weingut so gewollt ist. Es gibt auch andere Anbieter, die machen das nicht, aber die dürfen den ab dem Folgejahrgang auch nicht mehr verkaufen. Und wenn ihr zu uns in die Vinothek kommt, ist er nochmal ein kleines
bisschen
Stückchen
günstiger.
Ja. Genau.
Und es macht sowieso immer Sinn, zu euch in die Vinothek zu kommen, weil erstens mal, weil ihr ja sehr sympathische Dudes seid natürlich.
Nicht immer montags vielleicht, aber ansonsten ist es immer ganz gut.
Heute ist Montag, oder?
Ja, heute ist Montag.
Aber einfach auch, weil ihr ja immer wieder nette Sachen zum Probieren offen habt.
Ja, schaut's vorbei, es gibt ja immer irgendwie was zum Probieren.
Ja, Boccia-Bahn, genau. Solange das Wetter noch schön ist.
Ich hau's jetzt einfach nochmal raus, auch freitags immer Daydrinking und auch wenn es kühler ist, lassen wir uns irgendwas Nettes einfallen.
Da seht ihr jetzt meistens den Gianluca immer im Video auf der Boccia-Bahn rumhopsen,
genau.
Zum Daydrinking.
Der ist gerade viel in unserem Instagram.
Ich habe ja freitags sonst nichts zu tun, also komme ich vorbei.
Freitags ist er immer da quasi.
Freitags bin ich immer
Machen
da.
Machen wir einen Song dazu.
Fast immer.
So, ich habe heute noch eine besondere Frage an euch beide nochmal, an meine Sommelier-Fraktion.
Danke.
Wie lange lagert man den am besten? Also, oder was, reden wir mal bitte kurz, was bedeutet Lagerpotenzial? Das ist nämlich auch was, was wir
Ich finde einfach, dass das ja so eine Range ist, in der man diesen Wein lagern kann. Es ist ja immer relativ schwer zu sagen, das ist jetzt perfekt, weil die Leute mögen verschiedene Sachen. Manche mögen es ein bisschen reifer, manche mögen es ein bisschen frischer. Es gibt ja auch verschiedene Trinkfenster, wo ein Wein funktioniert. Also
Trinkfenster, siehst du, es auch wieder ein Fachwort übrigens, weiß auch nicht jeder. Trinkfenster bedeutet das Zeitfenster, wo der Wein
auf dem Höhepunkt ist.
Ja, genau.
Genau.
Und es gibt aber auch so eine frühere Fruchtphase, wo einfach noch mehr von der Frucht da ist, die über die Zeit so ein bisschen vergeht. Da treten dann eher würzige Aromen im Vordergrund. Und da muss jeder für sich so ein bisschen wissen, was ihn am meisten schmeckt. Aber ein Lagerpotenzial gibt eigentlich nur an, da irgendwann solltest du den mal getrunken haben vielleicht.
Und jetzt frage ich dich, Gianluca, als Nicht-Profi, jetzt so mit den Eckdaten, die du hast. Er ist relativ alkoholstark, er ist im Holzfass ausgebaut, er hat komplexe Aromen. Was schätzt du, wann, also wie lange kann man sich den ungefähr noch in den Keller legen? Dafür gibt es natürlich keine festgesetzte Regel. Es ist nicht so, dass man sagt, 15 Jahre und danach ist er kaputt, sondern was schätzt du, was so die perfekte Lagerzeit für den jetzt wäre?
Ich glaube, ich würde jetzt einfach schätzen, dass du den locker 20 Jahre auch noch lagern kannst, wenn nicht sogar mehr. Oder? So ein Chianti? Nee, oh nee.
Wäre mir zu viel persönlich, weil Chianti kann wirklich unangenehm werden, wenn er zu alt ist. Also wirklich spitzwürzig.
Ja, auch dieses ganz erdige, laubige.
Okay, ich nehme es zurück. 5 Jahre.
Perfekt. Ich hätte so 6, 7 gesagt.
Ich hätte auch so gesagt,
vielen Dank,
zwischen 5 und 7 irgendwo
haben wir dabei.
Macht das Ding wahrscheinlich Spaß.
Du, bei den Schätzsachen sind wir ja super. Wie du weißt, habe ich letztes Mal geschätzt. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, die letzte. Da ging es um Schaumwein. Hat der Benny gefragt, was ich schätze, wie der pro Kopf Liter Verbrauch von Schaumwein, also nicht Prosecco oder Frizzante, sondern ja doch, Prosecco war auch dabei, also Schaumwein.
Okay.
Nicht Frizzante, sondern Schaum pro Kopf, pro Deutscher, pro Jahr. Und wir Deutschen sind die Verbrauchsstärksten.
Ja.
Sogar vor Frankreich. Was würdet ihr schätzen? Weil da habe ich mich nämlich voll verhauen.
Da verhaue ich mich jetzt wahrscheinlich auch, aber so aus dem Bauchgefühl raus würde ich sagen, irgendwo so zwischen 8 und 12 Liter.
Nee. Schau.
Mehr.
Du sagst mehr.
Ja.
Wir haben auch mehr gesagt. Ich habe, glaube ich, 18 Liter gesagt pro Kopf.
Würde ich auch sagen.
So und Benny hat sich totgelacht. Wir Deutschen haben irgendwie durchschnittlich 3,2 Liter pro Kopf pro Jahr. Schaumwein, nur Schaum.
Da bin ich mit eingerechnet.
Da bist du nicht mit eingerechnet und die beiden auch nicht. Der Benny und der Cosi auch nicht. Aber da habe ich mich voll verhauen, weil
pro Wochenende.
Ja, genau. 3,2 Liter pro Tag. Nein, tatsächlich habe ich auch gedacht, alleine durch diese ganze Weinzeltwiesen, schon da dachte ich so, da geht doch mehr.
Ja, auch allein schon bei allen Geburtstagen, bei denen du teil hast und einmal anstoßen musst auf das Geburtstagskind.
Ja, Vorsicht, aber da weiß ich eben nicht, inwieweit da, ob es nur um Flaschengärung ging. Da will ich mich jetzt nicht vertun.
Okay.
Weil er hat es mit Schaumwein definiert, aber vielleicht müssen wir das nochmal.
Ja, gut, Perlwein vielleicht nicht dabei, ne?
Na, Perl auf jeden Fall nicht. Also Frizzante auf jeden Fall nicht, aber
der Verbrauch schon auf einem ganz
Schaum
anderen Niveau.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob wir nur über Flaschengärung geredet haben. Oder
macht aber Sinn, glaube ich.
Also man muss ja fast so sein, aber Prosecco wird doch mehr getrunken. Na gut, aber ich wollte nur dich entlasten, weil du 20 Jahre geschätzt hast. Wäre so ein klassischer Wein, den man, sage ich mal, ab Veröffentlichungsjahr oder Ablesejahr so sehr, sehr lange lagern kann. Also das sind so typische Rotweine aus Italien.
Weil diese ganzen Supertaskens, weil wir es vorhin schon erwähnt haben, das sind einfach sehr lagerfähige Weine.
Und halt auch die aus kühlen Gebieten ein bisschen. Ne? Also auch teilweise dann Südtirol gibt es auch schon auch Lakrainmonster, die man ewig lagern kann.
Also ich hätte jetzt aus dem Bauch raus einfach auch Amarone und
ja,
Barolo gedroppt.
Man braucht Barolo natürlich immer ein bisschen.
Doch, aber Amarone sind 30 Jahre. Du musst halt dann nur wissen, dass du nicht mehr dieses Primärfruchtige hast, sondern dass du dann halt schon teilweise auch Orangenwein im Glas hast. Aber Amarone
aber trotzdem
wird.
Nee, glaube ich.
Verstehe ich, aber so also die Winzer, für die ich ja auch gearbeitet habe, als ich habe ja Amarone da auch in dem Gebiet gearbeitet.
Durch dich habe ich Amarone kennengelernt sogar damals.
30 Jahre ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also es gibt auch viele Winzer, die jetzt schon erst den Amarone überhaupt nur nach 10 verkaufen. Wobei ich es nicht verstehe, weil, wie du auch sagst, der Fokus soll ja sein auf diesem Primärfrucht, Kirsch, so diese ganzen Aromen und dann eben nicht so in diese Tertiärnoten. Also weil es gibt ja diese, wenn dann Holzfassausbau dazukommt oder wenn so sehr lang gereift wird, dann hast du ja eher immer so sekundäre, tertiäre.
Das ist natürlich auch wieder von Winzer Aromen. Zu Winzer unterschiedlich. Ne? Der eine hat die eine Handschrift, der andere hat die andere Handschrift, der andere macht qualitativ einen ganz anderen Topwein und statt eine Genossenschaft. Und somit gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, voll.
Und der Gianluca war ja immer der, oder? Du hast ja Amarone schon so als einen deiner Top-Lieblingsweine definiert. Ja. Ist das noch so?
Immer noch, ja.
Obwohl wir jetzt auch mal so viele andere Sachen getrunken haben.
Ich finde trotzdem, Amarone hat immer noch bei mir einen hohen Stellenwert.
Aber könntest du dir den so für so ein Weihnachtsessen oder sowas vorstellen?
Könnte ich mir vorstellen, wäre aber mir persönlich nicht meine erste Wahl, weil ich einfach jetzt mit euch so viel schon kennenlernen durfte und ich auch herausgefunden habe, wo meine Geschmäcker hingehen. Aber siehste? Es ist ein toller Wein.
Finde ich auch.
Und ich glaube, dass definitiv. Es da viele gibt, die den bevorzugen würden, gerade für zu einem tollen Wildfleischessen und gerade Herbst, Winter, ja.
Und ich glaube, können wir auch sagen, als risikoarm, für eine, wenn man eine größere Gesellschaft
stimmt,
einlädt.
Finde ich auch, ja.
Weil er so ein Schmeichler ist, oder?
Ja, voll. Weil er auch eine Eleganz einfach hat und schön.
Keine prägnante Säure, also schon Säure, ja, aber nicht übertrieben. Ja, nicht unangenehm.
Es ist alles gut eingebunden.
Und auch Tannin, genau.
Cabernet Melo.
Sanft.
Es wird halt einfach schön abgerundet. Das ist einfach ein schönes, rundes Produkt, wo du einfach Spaß haben kannst. Ja.
Schmeichler ist eigentlich das perfekte Wort dafür. Ja?
Ja, du sagst Chianti-Schmeichler.
Ja, und auch 14,5 ist ja für einen Roten auch okay. Ich meine, also ist jetzt nicht übertrieben viel Alkohol.
Nee.
Ist ja für einen Rotwein.
Da kannst du mal nach Apulien schauen und irgendwie
oder Amarone.
17%.
Amarone.
Ja, wir haben einen Primitivo, doch den Mireia.
17,5.
17,5 oder 18 sogar. Ein Jahrgang hatte so 18. Den haben wir mal zusammen bei einer Verkostung.
Das war leider nicht meins. Das war mir dann doch
zu wild.
Zu süß dann.
Süß. Mhm. Aber apropos Spaß haben. Wir brauchen ja auch immer Spaß für unsere Zusammentreffen auf unserer Wine O'Clock Playlist.
Richtig, die man dann laufen lassen kann. Ist übrigens zu finden auf Spotify auch. Ne?
Mhm.
Und darf ich da heute einen Song draufhauen?
Bitte.
Dann machen wir, und zwar was ein Klassiker, Pino Danangio. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ma Qualidea. Wurde, glaube ich, auch schon 100-mal gecovert. Wenn du ihn hörst, wirst du sowas sagen, ah ja, kenne ich.
Nee, aber jetzt so, sagt mir gar nichts. Sag euch
das
was. Mir sagt
auch nichts. Nee, bin ich gespannt.
Ja. No. Ma quale idea.
Ich höre die Playlist immer, wenn ich nach Italien reinfahre.
Ja, so soll sie auch
für die
sein.
Stimmung.
Oder daheim. Kannst du die auch mal anmachen. Wenn
nee, da muss schon auf dem Brenner sein und ein Aperol riechen, dann macht das Sinn.
Da haben wir wieder ein Aperol riechen.
Ja, der macht schon tatsächlich Lust. Ach Gott, ja, jetzt der Sommer dann auch wieder rum. Jetzt steuern wir auf den Herbst zu, aber da freuen wir uns ja auch drauf. Gibt es ja auch wieder tolle Sachen.
Ja, endlich mal wieder ein bisschen depressiv sein.
Ja, genau.
Warten,
oder einfach mal sich wieder gut gehen lassen, mehr essen. Man kann ja dann wieder so, weißt du, Zwiebellook, mehrere Lagen drüber, sieht ja keiner.
Stimmt.
Wenn der Bauch ein bisschen wächst, also so wunderbar.
Also ich habe das sehr schön gefunden, heute mit euch hier mal wieder aufzunehmen.
Ja,
das war schön.
Spaß gemacht.
Back to the roots.
Ist dann immer halt ein bisschen mehr Deep Talk mit Benny und Cossi, klar auch. Ist auch sehr fundiert, aber da ist ja auch immer ein bisschen, schweifen wir immer öfter ab. Das war jetzt heute mal wieder schön, sich so ein bisschen mehr auch auf fachlicher Ebene auszutauschen. Das hat Spaß gemacht, freut mich sehr. Und wenn ihr auch mal euch fachlich austauschen wollt, ich muss wirklich sagen, also das ist jetzt auch keine Schleimerei, aber das darf ich einfach mal so raushauen. Jeder,
ja,
der mich kennt, weiß, dass ich Sachen nicht sage, wenn ich sie nicht so meine. Was echt Spaß macht, weil wir auch immer wieder diese Fragen bekommen haben, warum soll ich in eine Winothek gehen, wo ich deutlich mehr vielleicht für Wein bezahle als jetzt beim Discounter, wo ich auch gute Weine mit Vivino bewertet oder mit diesen Punkten, die sie dann auch immer haben und so weiter, auch günstiger bekomme, weil ihr in der Lage seid, mittlerweile unten auch so in der Winothek, wenn die Kunden kommen, dass ihr das sofort versteht, in den Kunden reinschaut, was trinkt der gern. Der braucht euch nur so ein, zwei Anhaltspunkte geben oder für welche Gelegenheit braucht er einen Wein. Und dann auch diese Erklärung. Also man kann, finde ich, wenn ihr einem Wein erklärt, auch wenn er nicht offen ist und man ihn nicht probieren kann, habe ich das Gefühl, man kann ihn schmecken, weil ihr das so bildlich erklären könnt, wie Wein schmeckt.
Wir versuchen es zu.
Wir geben uns Mühe.
Das ist echt geil. Das macht mir wirklich immer wieder Spaß, zuzuhören, wenn ihr Weine erklärt, wo ihr wisst, okay, den kann ich jetzt nicht probieren lassen. Da muss ich versuchen, den so gut wie möglich rüberzubringen, dass der Kunde das Vertrauen hat und das funktioniert sehr gut. Und dafür habe ich mir gedacht, gebt ihr jetzt mal einen kleinen Applaus.
Merci, merci.
Herbert. Vielen, vielen Dank.
Nein, also Liebe, das ist
geht
schon
auch an dich raus.
Ja.
Du hilfst uns ja auch ganz oft. Das muss man jetzt auch mal ganz klar betonen.
Und habe mittlerweile auch von euch gelernt, so ein bisschen blumiger alles zu beschreiben. Nicht so Toni-sachlich-mäßig, sondern auch zu wissen, wie man den Kunden das also quasi auch verbildlichen kann, wie der Wein schmeckt.
Das heißt, man bekommt nicht nur schöne Weine unten sozusagen, sondern auch eine Verkaufslehre.
Und wirklich halt einfach auch eine Experience, ja. Also es ist schon, deswegen kommt vorbei, wenn ihr aus der Nähe von München seid oder wenn ihr mal auf der Durchreise seid.
Jederzeit.
Und
folgt uns auf Instagram. Lest die wunderschönen Blogbeiträge, die du auch immer eingibst. Ne?
Wo
die
sie wirklich toll reinsteckt. Ja,
ja. Wirklich das muss sagen. Man jetzt auch
auf
mal ganz kurz sagen.
Centivini.com oder .de? Weiß es gar nicht. Ich habe es schon gespeichert, deswegen .de.
.de, ja.
Centivini.de.
Und mit Wein mit Freunden natürlich 10%. Ich sag's jetzt noch einmal.
Jetzt sage ich euch noch was. Jetzt hatten wir so einen Schmeichlerwein heute. So ein, oder Schleimer, dass wir jetzt uns alle schön gegenseitig vollgeschleimt haben. Und mit diesem schönen Gefühl entlassen wir euch jetzt in den Tag, Abend, was auch immer ihr gerade macht. Und lasst es euch gut gehen. Und bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Danke.
Ciao, ciao, ciao.